Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. In Dänemark ist nach Angaben des Geheimdienstes vermutlich ein unmittelbar bevorstehender Anschlag vereitelt worden. Ziel soll die Zeitung Jyllandsposten in Kopenhagen gewesen sein. Das Blatt hatte 2005 die umstrittenen Mohammed-Karikaturen veröffentlicht. 5 Tatverdächtige wurden heute festgenommen, 4 in Dänemark, einer in Schweden. Sie sollen zu einer islamistischen Gruppe gehören mit Kontakten zu internationalen terroristischen Netzen.
Die dänischen Abendnachrichten. Auch sie vermelden, dass ein Terroranschlag auf die Zeitung Jyllandsposten vermutlich unmittelbar bevorstand. Die Polizei nahm in den frühen Morgenstunden 4 Männer in 2 Vororten von Kopenhagen fest. Gefunden haben die Beamten eine Maschinenpistole, Munition sowie Kabelbinder, die zum Fesseln von Händen benutzt werden können. Die Festnahmen waren möglich, weil die schwedische und die dänische Polizei die Gruppe schon längere Zeit beobachtet hatte. Wir gehen davon aus, dass wir einen ernstzunehmenden Anschlag verhindern konnten, so der Chef des dänischen Geheimdienstes. Nach unserer Überzeugung wollten die Attentäter in das Gebäude eindringen und dort so viele Menschen wie möglich töten. Es ist nicht der erste Anschlag, der auf die Zeitung Jyllandsposten verübt werden sollte. Im letzten Jahr hatte es ein Attentäter versucht. Die Bombe explodierte zu früh, nur der Mann wurde verletzt. Die Zeitung ist durch die sogenannten Mohammed-Karikaturen ins Visier radikaler Islamisten geraten. 2005 hatte der Verlag sie veröffentlicht. Von vielen Muslimen werden die Karikaturen als Blasphemie angesehen. Bei einer Protestwelle in der islamischen Welt kamen mindestens 150 Menschen ums Leben. Natürlich mache ich mir Sorgen, aber auf der anderen Seite ist es eben so, dass wir gleich nach einem Terroranschlag zurückkehren zu unserem Alltag. Und so sollte es auch sein. Wir dürfen uns nicht von Terroristen erpressen lassen. Der dänische Geheimdienst vermutet, dass die Festgenommenen Beziehungen zu internationalen Terrornetzwerken hatten. Unklar ist jedoch, ob sie Anweisungen aus dem Ausland erhielten oder den Anschlag eigenständig planten.
Der spanische Baukonzern ACS rückt seinem Ziel näher, den deutschen Konkurrenten Hochtief zu übernehmen. Ein erster wichtiger Schritt ist fast vollzogen. ACS konnte seinen Anteil an Hochtief nach eigenen Angaben bereits auf 29,4% steigern. Ab einem Aktienanteil von 30% kann ACS sehr viel leichter die Mehrheit an dem Konzern übernehmen. Hochtief wehrt sich gegen eine Übernahme. Management und Belegschaft fürchten, dass ACS das Traditionsunternehmen zerschlagen will.
Alles geht seinen gewohnten Gang auf dieser Hochtiefbaustelle in Köln. Aber im Konzern brodelt es. Der Übernahmekampf mit ACS geht in die entscheidende Phase. 0,6% der Hochtiefaktien fehlen den Spaniern noch bis zur entscheidenden Schwelle von 30%. Dann wäre der Weg frei für eine schrittweise Übernahme.
Die Karten sind ja so gemischt, dass diese 30% und dieses Angebot eigentlich nur die Pflicht ist. Die Kür, die eigentliche Übernahme, findet erst im Anschluss statt. ACS ist danach frei in der Wahl seiner Waffen, kann am Markt, kann von Hedgefonds, kann von irgendwelchen Fonds und Finanzinvestoren Anteile kaufen. Und dann entscheidet sich, ob Hochtief übernommen wird oder nicht.
Management und Mitarbeiter von Hochtief haben sich bis zuletzt vehement gegen die Übernahme gewehrt. Sie fürchten, dass ACS Hochtief schwächt. Trotzdem stellen sie sich auf das vielleicht Unvermeidliche ein. Gerade erst wurden wichtige Verträge mit Banken angepasst. Die Gewerkschaft hat schon eine Vereinbarung mit ACS getroffen, die Kündigungen ausschließen soll. Der Betriebsrat hält davon gar nichts. Wachsweich formuliert sei diese Vereinbarung und deshalb wertlos.
Wir glauben, dass ACS auf lange Sicht hin so verfährt, wie sie es in der Vergangenheit zum Beispiel mit Dragados getan haben, dass sie die Firma zerschlägt und dass sie Arbeitsplätze abbaut.
ACS dagegen betont immer wieder seine freundlichen Absichten. Experten erwarten, dass die Spanier die 30%-Marke bis Mitternacht knacken. Wenn nicht, haben sie noch einmal 2 Wochen Zeit, um weitere Hochtiefaktien aufzutreiben. Der Übernahmekampf bleibt also weiter spannend.
Da wünscht man sich fast den Blick in die Glaskugel. Aus den Türmen der ACS-Zentrale in Madrid drangen heute jedenfalls keine Informationen zum Stand der Hochtiefübernahme. Erst am 4. Januar wollen die Spanier verraten, ob sie nun über 30% an Hochtief besitzen oder nicht. Der Deal ist für den Weltkonzern wichtig, denn die eigene Bilanz ist gezeichnet von der Kauflust des Managements und von der Wirtschaftskrise. Man muss beachten, dass spanische Baukonzerne an den Börsen derzeit bestraft werden, weil sie zu viele Schulden haben. Hochtief hat dagegen viele Rücklagen, ist ganz ohne Schulden. Das würde bei ACS bessere Verhältnisse schaffen. 9 Milliarden Euro Schulden musste Konzernchef Florentino Pérez zuletzt vor seinen Aktionären vertreten. Vor allem, weil der übernahmefreudige Spanier seit Jahren immer wieder auf Einkaufstour geht. Zuletzt hat er begonnen, den Stromkonzern Iberdrola aufzukaufen. ACS damit längst auf dem Weg zu einem internationalen Mischkonzern.
Es ist im Kern ein Baukonzern, aber er ist inzwischen auch in anderen Bereichen tätig, etwa als Projektentwickler und Betreiber von Infrastruktur. Und ACS ist in letzter Zeit sehr interessiert am Stromgeschäft. Vorstandschef Pérez sieht seinen Job sportlich, genauso wie sein Amt als Präsident des Fußballclubs von Real Madrid. Es gelte Fairplay und Verlässlichkeit. Ob das wirklich jedes Foul ausschließt, wer weiß.
Bei den Verhandlungen über die Hartz-IV-Reform scheint es eine Annäherung zu geben. Die SPD begrüßte heute das Entgegenkommen von Sozialministerin von der Leyen beim Bildungspaket für bedürftige Kinder. Sie hatte angeboten, den Empfängerkreis auszuweiten. Die Hartz-IV-Reform sollte eigentlich zum neuen Jahr in Kraft treten, fand im Bundesrat aber keine Mehrheit und wird daher nachverhandelt.
Musikunterricht aus dem sogenannten Bildungspaket könnte es nicht nur für die Kinder aus Hartz-IV-Haushalten geben, sondern auch für die bundesweit 140.000, deren Eltern Wohngeld beziehen. Die Sozialministerin deutete an, dass sie in dieser Frage gesprächsbereit sei.
Sie hat signalisiert, dass sie dort kompromissbereit ist und mehr kann ich dazu zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Die Verhandlungen beginnen wieder am 7. Januar.
Damit käme die Ministerin einer Forderung der SPD entgegen, die eine Ausweitung des Kreises der Anspruchsberechtigten gefordert hatte. Der reicht dieser Vorschlag aber noch nicht.
Wir brauchen flächendeckend Schulsozialarbeit in Deutschland, damit Kindern geholfen wird, damit gleiche Bildungschancen unabhängig vom Geldbeutel der Eltern auch möglich werden.
Bewegung auch bei der umstrittenen Frage Mindestlohn. Hier lehnt die Regierungskoalition zwar weiterhin einen flächendeckenden Mindesttarif ab. In der Zeitarbeitsbranche allerdings gäbe es Einigungsmöglichkeiten.
In diesem Bereich wird auch tatsächlich Missbrauch getrieben. Und ich glaube, da ist auch die Bereitschaft ziemlich groß und verbreitet. Das wäre für mich ein Bereich, in dem man relativ rasch sich einigen könnte.
Am 7. Januar soll die Bund-Länder-Kommission die Ergebnisse der Arbeitsgruppen beraten. Geplant ist, so lange zu verhandeln, bis ein Vermittlungsvorschlag gefunden ist. Der jetzt von Teilen der Union ins Spiel gebrachte Kompromissvorschlag zum Thema Mindestlohn ist nicht mehr als ein erster Schritt. Die Sozialministerin muss bei diesem Thema nämlich weniger die Opposition fürchten, als vielmehr den eigenen Koalitionspartner, die FDP.
Iran will die Überprüfungen im Fall der beiden inhaftierten deutschen Journalisten bald abschließen. Das gab die Staatsanwaltschaft bekannt. Den beiden Männern wird vorgeworfen, ohne Journalistenvisum für Recherchen eingereist zu sein. Sie waren in der Stadt Tebris verhaftet worden, als sie versuchten, Interviews mit Angehörigen einer Frau zu führen, der die Steinigung drohte. Das Auswärtige Amt sieht derzeit keine Anhaltspunkte dafür, dass die Deutschen bald freikommen. In Frankreich ist an zwei Journalisten erinnert worden, die vor genau einem Jahr in Afghanistan verschleppt wurden. Am frühen Morgen wurden die Bilder der beiden Fernsehreporter auf den Pariser Triumphbogen projiziert. Stéphane Taponnier und Hervé Gueusquier wollten sich für einen Bericht mit radikal-islamischen Taliban treffen. Zusammen mit den drei afghanischen Begleitern wurden sie dann entführt. Als Bedingung für eine Freilassung haben die Taliban in einer Videobotschaft unter anderem den Abzug der französischen Soldaten aus Afghanistan gefordert. Im Machtkampf in der Elfenbeinküste ist keine Lösung in Sicht. Am Regierungssitz in Abidjan scheiterte gestern Abend ein Vermittlungsversuch der westafrikanischen Staatengemeinschaft ECOWAS. Die Mitglieder berieten heute Nigeria über weitere Schritte. Ihr Ziel, Präsident Gbagbo, soll die Elfenbeinküste verlassen. Gbagbo hatte nach der Wahl im November den Sieg seines Herausforderers Ouattara nicht anerkannt. Zehntausende Menschen haben aus Angst vor einem Bürgerkrieg bereits das Land verlassen. Knapp ein Vierteljahr nach der Giftschlammkatastrophe in Ungarn warten viele Betroffene noch immer auf Entschädigungen. Hunderte Häuser waren zerstört worden, als giftiger Industrieschlamm aus einem geborstenen Auffangbecken mehrere Ortschaften überschwemmte. Insgesamt wurden 40 Quadratkilometer Land verseucht, 10 Menschen kamen ums Leben. Es ist die größte Umweltkatastrophe in der Geschichte Ungarns.
Die braunroten Spuren der Katastrophe sind an den Häusern noch allgegenwärtig. Manche Bewohner konnten nur Leib und Leben retten. Einige immerhin sind nach Kolonta und Devecser zurückgekehrt. Der beschädigte Damm des Rückhaltebeckens, abgedichtet erst vor wenigen Tagen. In diesen riesigen Deponien lagern die Rückstände der Aluminiumproduktion des Unternehmens MAL. Wir haben hier jetzt Beobachtungsposten und Sensoren, die sofort jede Veränderung melden und vorwarnen. Ohne Vorwarnung brach am 4. Oktober ein Rückhaltebecken. Eine Flutwelle mit rotem Giftschlamm überschwemmte Minuten später das Dorf Kolontar. 10 Menschen starben, über 150 erlitten Verletzungen. Häuser verwüstet, Existenzen vernichtet, 40 Quadratkilometer Fläche verseucht. MAL, einer der größten Arbeitgeber der Region, produzierte weiter und versprach Entschädigungen. Die ungarische Regierung richtete einen Hilfsfonds ein, umgerechnet 22 Millionen Euro. Doch die Betroffenen sind skeptisch. Die von der Behörde sagten, sie zahlen für die Häuser, das Vieh, für all das, was zerstört wurde. Aber wir haben nichts Schriftliches erhalten. Nur kleine Beträge wurden bislang ausbezahlt. Sie reichten gerade zum Überleben. Bis heute ist nicht geklärt, warum der Damm brach, ebenso wenig die Schuldfrage und die Langzeitfolgen.
Manchen Städten und Gemeinden geht das Streusalz aus, weil sie sich offenbar nicht an die Empfehlungen der Verkehrsministerkonferenz gehalten haben. Eine Sprecherin von Bundesverkehrsminister Ramsauer sagte, nach den Erfahrungen vom letzten Winter seien die Kommunen bereits im Spätsommer aufgefordert worden, genügend Streusalz vorrätig zu haben. Der Rheinischen Post liegt dazu ein internes Strategiepapier vor mit konkreten Vorgaben. Nach Stichproben der Zeitungen hielten manche Städte weniger als die Hälfte auf Lager.
In Teilen Nordirlands ist die Wasserversorgung zusammengebrochen. Zehntausende Menschen müssen sich mit Trinkwasser aus Tankwagen behelfen, manche schon seit einer Woche. Vor den Ausgabestellen bilden sich täglich lange Schlangen. Grund für den Wasserausfall sind tausende geborstene Rohrleitungen. Das Wasserversorgungsunternehmen erklärte die Lecks mit dem plötzlich einsetzenden Tauwetter. Nach anhaltendem Frost habe sich durch die Erwärmung ein zu großer Druck in den Leitungssystemen aufgebaut.
Der Österreicher Thomas Morgenstern hat das Auftaktspringen der Vier-Schanzentournee gewonnen. Auf Platz 2 sprang in Oberstdorf der Finne Matti Hautamäki, dritter wurde Morgensterns Teamkollege Manuel Fettner. Als bester deutscher Skispringer landete Severin Freund auf Platz 6.
Echte Freude über das beste Weltcup-Ergebnis der noch jungen Karriere. Der 20-jährige Severin Freund verpasste vor 20.000 Zuschauern zwar das Podest, aber mit 130,5 Metern im Finale landete der Bayer auf Rang 6. Von 8 DSV-Adlern im Finale war er der Beste. Bundestrainer Werner Schuster freute sich auch über einen anderen Athleten besonders. Michael Neumeier sicherte sich Rang 8. Ein bisschen enttäuscht dagegen Martin Schmidt. Von Rang 30 verbesserte er sich noch auf Rang 18. Aber nicht nur er hatte mehr erwartet. Die größten Jubler heute, Familie Morgenstern aus Österreich. Der Tournee-Top-Favorit Thomas Morgenstern flog zu seinem 5. Weltcupsieg. Diesmal vor dem Finnen Matti Hautamäki und seinem Landsmann Manuel Fettner.
Im letzten Alpinrennen des Jahres sind 2 deutsche Athletinnen aufs Siegerpodest gefahren. Maria Risch wurde Zweite beim Nachtslalom von Semmering. Christina Geiger stand als Drittplatzierte zum ersten Mal auf dem Podest. Mit überragender Bestzeit im zweiten Durchgang fuhr sich eine entfesselte Maria Risch noch von Platz 17 auf 2 vor. Damit geht die Garmisch-Partenkirchnerin als Führende im Gesamtweltcup ins neue Jahr. Die Österreicherin Marli Schild rettete am Ende 32 Hundertstel Sekunden Vorsprung ins Ziel und gewann vor heimischem Publikum.
Die Lottozahlen. 14, 15, 20, 37, 42, 48, Zusatzzahl 1, Superzahl 2. Die Gewinnzahl im Spiel 77, 360, 23, 73. Die Gewinnzahl der Lotterie Super 6, 88, 61, 65. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Donnerstag, den 30. Dezember.
Hoher Luftdruck sorgt in weiten Teilen Deutschlands für eisig kaltes, ruhiges Winterwetter mit einer Mischung aus Sonne, Wolken und Nebel. Nur im Südwesten halten sich noch Reste eines Tiefs, dafür ist es dort weniger kalt. An den Alpen schneit es in der Nacht stellenweise noch ein wenig, sonst ist es teils wolkig, teils klar. Am Tag ist es teils stark bewölkt oder neblig trüb, teilweise auch freundlich, vor allem im Osten. Im Norden werden am Nachmittag die Wolken dichter, gegen Abend muss an den Küsten mit gefrierendem Sprühregen oder etwas Schnee gerechnet werden. Im Norden weht der Wind schwach bis mäßig, an den Küsten gegen Abend auch frisch. Heute Nacht Temperaturen zwischen minus 21 und 0 Grad, am Tag minus 10 Grad im Nordosten und 2 Grad am Hochrhein. Am Freitag in der Nordhälfte hier und da etwas Regen, der gefrieren kann, oder etwas Schnee. Im Süden ist es weitgehend trocken. Am Samstag vor allem in der Mitte Wolken, etwas Schnee oder gefrierender Regen. An den Alpen und im Norden auch Sonne. Am Sonntag schneit es gebietsweise.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 23.15 Uhr. Heute mit Tom Buro darin. Rache für Mohammed-Karikaturen, die Anschlagspläne mutmaßlicher Islamisten in Dänemark und das Dilemma der Städte, die schwindenden Streusalzreserven.